Das trifft sich gut, weil ich hatte auch eine kleine Verzögerung, weil ich Daimler hatte nämlich eine Minute vor 6 aus Versehen den Stecker meines Routers aus der Steckdose gezogen und dann war ich mal kurz offline.
Warum zieht man denn den Stecker des Routers aus der Steckdose?
Weil meine Lampe nicht ging. Und da dachte ich, warum geht diese Lampe nicht? Und dann habe ich hin und her gesteckt und dann dachte ich, hä, ist vielleicht der Doppelstecker aus? Dann habe ich den Doppelstecker ausgemacht und dann fiel mir ein, ach Mensch, da steckt ja auch der Router drin.
Nachdem nun diese kleinen technischen Probleme gelöst worden sind, starten wir unsere Reise per Album durch die Galaxis mit einer Episode, in der es um ein Album aus dem Jahre 1973 gehen wird. Doch zuvor machen wir uns ein paar Gedanken über die Art und Weise, wie und wo wir heutzutage Musik konsumieren.
Streaming-Dienste abonniert, ne? Wo ich mir auch denke, das ist also Wahnsinn. Ja, und die haben das auch alles erhöht, ne? Jetzt habe ich aus blöden technischen Gründen Amazon Music oder Prime, ne? Und zusätzlich Spotify. Was eigentlich totaler Quatsch ist, aber das hat seine Gründe. Und zwar, es ist eigentlich total absurd. Die Kinder haben so Amazon-Tablets, Amazon Kids.
Ja.
Die hatten wir mal gekauft, weil ne, irgendwie die Kinder sollten Tablets haben, um damit auch unter anderem Hörspiele zu hören. So, dann haben wir die eingerichtet und jetzt ist es so, du kannst mit Amazon Kids nicht Amazon Music hören. Das muss man sich mal reintun. Du kannst sämtliche Apps installieren, nur nicht die Amazon Music App. Es ist einfach idiotisch. Und dann kannst du da nur diese Kindermusik dir anhören. Und da sind ganz viele Sachen nicht dabei, die die Kinder halt gerne hören.
Aber eventuell wegen diesen Ü18-Rap-Songs.
Ja, mag sein, aber ja, deshalb.
Oder zum Beispiel, dass sie nicht Marvin Gaye plötzlich
Ja,
hören.
genau, wahrscheinlich. Aber da kannst du auch da kannst du so ein TKKG-Hörspiel nicht hören. Total verrückt.
Also, damit ich das jetzt richtig verstehe, als Amazon Prime-Kunde hat man auch Zugriff auf Amazon Music mit wie vielen Millionen Songs wie Spotify und Apple Music oder
Ne,
was?
das ist ein bisschen eingeschränkt, aber ich finde, das Angebot ist wirklich umfangreich. Du kannst dann aber nochmal upgraden auf Amazon Music Unlimited und da hast du dann alles. Und da habe ich übrigens gerade so ein kostenloses Upgrade. Ich habe jetzt 3 Monate Music Unlimited bis März irgendwie. Und
Aber du hörst Spotify.
ich höre meistens Spotify. Ich habe jetzt auch gerade hier bei mir auf dem Bildschirm Spotify, wenn wir gleich mal reinhören. Und Spotify habe ich eigentlich nur abgeschlossen, damit die Kinder auf ihren Tablets ihre Hörspiele hören können, weil da kann ich die Spotify-App installieren und da haben wir alles. Ne, da hab ich so ein Familienabo, kostet aber auch 18 €. Und das ist ja jetzt nur für Musik. Ne? Für Musik haben wir Amazon Prime plus Music plus Kids. Weiß ich gerade gar nicht, was das kostet. Dann die acht.
Ich glaube, das Moment mal, Amazon Prime kostet doch 80 € oder 90 € haben sie doch erhöht
Ja,
im
die haben alle
Jahr.
erhöht. Ja, kann sein. Genau, dann zahlst du jetzt für Unlimited noch so einen kleinen Aufschlag. Habe ich jetzt gerade umsonst, aber ne, ab März müsste ich so einen kleinen Aufschlag bezahlen, wenn ich das behalte. Weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das ist. Dann zahlen wir noch dieses Kids, wobei das war jetzt ein Jahr umsonst. Das läuft jetzt irgendwann im Sommer aus, dann müssen wir dafür auch blechen. So, und das ist jetzt eigentlich nur Musik, ne? Und Hörspiele.
Sebastian, aber eigentlich, was ich gerade sagen wollte mit diesem Spotify und Amazon Music, sind wir eigentlich schon in dem Thema drin, das wir verwerten können. Und zwar habe ich mir, oder mir ist bewusst geworden, im Zuge unseres Podcast-Projekts, dass man ja früher, also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe also regelmäßig die FAZ gelesen und da waren auch immer regelmäßig, soweit ich mich erinnern kann, Rezensionen von Neuerscheinungen im CD-Bereich, nicht nur
Ja,
Bücher.
ja, ja.
Ja, und daraufhin hat man dann gesagt, das klingt gut, hat eine gute Kritik gekriegt, dass da gehe ich das Risiko ein, ich kaufe mir diese Platte, dieses Album, diese CD. Denn, auch wenn ich mich da richtig erinnere, so eine CD kostete doch auch 20 Euro. 15 bis 20 Euro.
Ja, das war dann, wobei früher, ich muss mir gerade mal überlegen, zu D-Mark-Zeiten waren es immer 29,90 Euro, ne? So 30
Mark. Zu D-Mark-Zeiten waren es 29,99 Euro. 29,90 Mark.
Ja, genau. Aber und das stimmt, mit Euro ja immer so um die, so zwischen 15, also ne, im Angebot 15 Euro, ansonsten so 19,90 Euro. Ja.
Richtig. Und da ist mir jetzt, da ist mir richtig aufgefallen, das war damals schon eine ganz andere, also nicht nur, dass es, dass man diesen Wust, diese Millionen an Titel ja immer und überall zur Verfügung hat. Ich könnte jetzt hier auf das Handy, auf dem iPad oder wo auch immer jeden Song mal eben schnell anspielen und durchhören, weil man im Monat einen unglaublich geringen Preis zahlt. Denn, sagen wir mal, so eine CD kostete nun 20 Euro. Da hat man sich ja mehrmals überlegt, ob man sich das Album wirklich kaufen soll.
Ja,
man
das
hat
stimmt.
erst eine Kritik gelesen, ja. Dann hat man gesagt, ja, okay. Dann hat man die 20 Euro investiert und da kriegst du heute, wenn du meinetwegen für 10 Euro im Monat, 2 Monate für alle Songs der Welt. Und da hattest du damals nur den Gegenwert eines einzigen Albums. Das fällt heute alles weg und die Musikkritiker sind durch diese Algorithmen ja ersetzt worden. Wir haben es ja jetzt gesehen. Du spielst ein Album durch, was wir uns anhören wollen, und dann spielt der automatisch mit irgendwelchen anderen Songs weiter,
ja.
Die vielleicht im selben Genre sind oder die darauf basieren, was du bereits gehört hast, und der Algorithmus denkt, das könnte ihm auch gefallen.
Weil andere, die auch diesen Song gehört hat, auch diesen Song gehört haben. Ne? Also die vergleichen ja
dann. Ja, das wäre vielleicht... Genau, der hat so viele Likes bekommen, dass der weiter oben irgendwie im Algorithmus steht.
Ja.
Und dann hörst du dir diesen Song an. Wie sich das verändert hat in den letzten 10 oder 15 Jahren, das wurde mir jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Podcast ja auch erstmal bewusst.
Ja, das stimmt. Also insofern, ich finde, das ist schon auch ein wahnsinniger Komfortgewinn.
Es ist ein Komfortgewinn, ja, das stimmt, weil man eben die Möglichkeit hat, nicht nur auf die aktuellsten Neuerscheinungen zugreifen zu können, sondern eben auch auf alles, was schon da war. Und die Gefahr ist, dass man nicht mehr so bewusst hört.
Ja, das kann sein. Also sag mal so.
Das läuft so im Hintergrund, ja? So nach dem Motto.
Ja gut, aber eine CD kann ja auch im Hintergrund laufen.
Ja, aber bei einer CD, man ist da in den Laden gegangen, man ist vielleicht extra in die Stadt gefahren, man hat da Geld ausgegeben, man holt vielleicht das Booklet raus und guckt da sich das nochmal an. Das alles fällt ja weg.
Ja, sagen wir mal so, na, im Laden, das war ein anderes Stöbern, als das jetzt vielleicht bei so einer Streaming-Plattform ist, ne? Im Laden, da hattest du ja erstmal eine begrenzte Auswahl. Das war dann vielleicht noch nach Genre und nach Alphabet meistens sortiert, wenn du da irgendwas gesucht hast. So, dann hat man da sich so durchgeklickt, immer so durch die Platten durch. Und manchmal war ja auch sogar das Cover. Da hat man irgendwie ein originelles Cover gehabt, hat sich gedacht, oh, was ist das denn? Es gab ja dann auch manchmal so Läden, da konnte man dann auch in die CDs reinhören. Das finde ich ist jetzt aufgrund der Fülle mittlerweile echt schon schwierig. So stöbern bei Spotify, oh, da weiß man ja gar nicht, wo soll ich da anfangen. Da kannst du dann nur auf irgendwelche Playlists zurückgreifen oder eben auf diese Algorithmen. Was haben sich andere angehört oder diese Vorschläge? Dieses selber stöbern, oh, mache ich eigentlich kaum.
Ja, das ist interessant. Man kann ja bei Amazon oder Amazon,
ja,
wie wir unter Spaniern sagen, kann man ja seine Bestellhistorie einsehen.
Ja.
Und tatsächlich ist meine allererste Amazon-Bestellung Imagine John Lennon.
Ach.
Bestellt am 20.04.2000.
So weit geht diese Historie zurück? Okay.
Ja, da sind alle meine Bestellungen drin. Und dann ist das nächste, ist das Best of von Bob Marley. Und dann haben wir Buena Vista Social Club. Dann kommt A Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Ist ja unglaublich. Das sind die Bestellungen, meine allerersten Bestellungen bei Amazon. Und alle aus dem Herbst 2000.
Ja, Interessant.
Jetzt rechne diese 5 CDs mal zusammen. Meinetwegen, wenn die alle jetzt 20 Euro gekostet haben, wären wir bei 100 Euro. Dann hast du ein ganzes Jahr Spotify. In etwa.
Ja, wobei, ja. Warst du früher so ein CD-Käufer? Hast du viele CDs gekauft?
Was heißt viele CDs? Also nach heutigem Standard habe ich fast gar nichts gekauft, ne?
Ja, genau. Bei mir nämlich auch. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele CDs hatte ich. Ein paar habe ich auch noch im Keller, aber ich habe die mal im großen Stil aussortiert.
Ja, ich schaue gerade in das CD-Regal von IKEA, das hier rechts steht. Und das ist, also viele stehen noch oben in meinem alten Zimmer. Aber dieses CD-Regal ist zur Hälfte gefüllt. Also nicht sonderlich viel.
Das heißt, wie viele sind es?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pro 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 14 ungefähr.
6 mal 14. 84. Ja, genau. Sagen wir mal so 100 CDs.
Ungefähr, ja.
Also, ich hätte jetzt auch gedacht, ne, ich hatte vielleicht so zwischen 100 und 150 CDs.
Also 100 CDs mal 20 Euro im Schnitt wärst du ja schon mal bei?
2000 Euro.
Das macht wie viele Jahre Spotify oder Apple Music? 2000 Euro.
Ja, genau, wenn du sagst 20 Euro pro Monat, ne, das sind 200.
10 Euro pro Monat,
zehn Jahre,
sagen wir mal.
10 Jahre, so ungefähr. Ne?
Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar.
Ja, ist wirklich unfassbar. Ja, also man muss mal sagen, noch nie war Musik so günstig zu haben wie heute. Das muss man wirklich schon sagen.
Ja, und das Problem ist ja, dass, da habe ich ein Interview gelesen mit Elton John. Er sagt, er braucht das nicht mehr. Er hat ausgesorgt. Er ist bekannt und dadurch werden auch seine Sachen ständig gehört. Aber ja. Die Newcomer, die entdeckt ja auch keiner. Warum auch? Weil es so Musikkritiker gar nicht mehr gibt, die pushen. Man muss auf die Algorithmen hoffen.
Ja.
Ja. Und wenn du jetzt, so wie wir jetzt, mit einem Podcast anfangen, wie kommen die Leute auf unseren Podcast, wenn das die erste Episode ist?
Ja, na, aber sagen wir mal so, dadurch, dass wir ja jetzt berühmte Alben oder berühmte Interpreten dort besprechen, suchen die vielleicht zufällig nach Marvin Gaye und dann denken sie sich, hey, hier ist ja was.
Du meinst also, jemand könnte den Namen Marvin Gaye in einer Podcast-App eingeben und dann auf unseren Podcast, auf diese Episode stößt?
Ja, ja, finde ich, ist jetzt nicht ausgeschlossen. Könnte ich mir schon vorstellen. Nico, ich freue mich, wieder mit dir zu sprechen. Und mit dir zum ersten Mal überhaupt, seitdem wir uns kennen, und wir kennen uns schon ziemlich lange, über Marvin Gaye zu sprechen. Und ich habe seit vielen Jahren mal wieder Marvin Gaye gehört, aus einem ganz besonderen Grund, den du vielleicht unseren Zuhörern jetzt mal erläuterst. Warum hören wir eigentlich in unserer ersten Folge Marvin Gaye und äußern uns zu seinem Album Let's Get It On?
Es ist auch für mich ein Privileg und eine große Freude, dieses Podcast-Experiment mit dir durchzuführen, das im Wesentlichen auf einem Artikel beruht. Man könnte auch sagen, dass von diesem Artikel inspiriert worden ist, den ich Anfang des Jahres gelesen habe. Er trug den Titel »Die geistige Gesundheit profitiert von zufälligen Albumgeneratoren«. Was heißt das? Also wir haben alle unsere eingefahrenen Hörgewohnheiten, wir haben alle unsere Lieblingssongs, wir haben unsere Playlists und immer wieder laufen im Prinzip dieselben Songs. Wir sind also quasi im wahrsten Sinne des Wortes in einer Echokammer gefangen. Und die Algorithmen, die uns da immer neue Alben, neue Songs vorschlagen, die beruhen ja im Wesentlichen auf den Songs, die wir schon immer gehört haben. Sprich, da ist auch im Wesentlichen nichts Neues dabei. Jetzt kommt der Albumgenerator ins Spiel. Wir verlinken sowohl den Artikel als auch den Albumgenerator in den Shownotes. Und dieser basiert im Wesentlichen auf dem erstmals 2005 erschienenen Buch 1001 Alben, die sie hören müssen, bevor sie sterben. Und da hat eine Gruppe von Musikkritikern eben die 1001 besten Alben aller Zeiten gekürt. Das wurde im Verlauf der Jahre immer mal wieder angepasst. Es flogen einige Alben raus, es kamen neue hinzu. Also auch da ist eine Art Fluktuation dabei, die sozusagen zur Neuroplastizität des Gehirns beiträgt. Das heißt also, dieses Werkzeug, dieser Albumgenerator, ist eine Art Fitnessprogramm für das Gehirn. Die Fähigkeit des Gehirns, sich durch die Bildung neuer neuronaler Verbindungen neu zu organisieren und dadurch auch zu verjüngen, die wird durch neue Inputs wesentlich verstärkt. Und dieser Albumgenerator hat nun als erstes Album Marvin Gaye's Let's Get It On ausgespuckt. Und wir haben uns dem ausgesetzt, wir haben dieses Album gehört und darüber wollen wir jetzt in dieser Episode einmal sprechen.
Und ich finde es ganz fantastisch, dass für unsere erste Folge gleich das Album Let's Get It On ausgewählt wurde. Das ist ja eigentlich ein Wink des Schicksals, dass es quasi mit diesem Song buchstäblich losgeht. Nico, wann hast du zuletzt Marvin Gaye gehört, bevor du diese Auswahl durch den Plattengenerator, Albumgenerator bekommen hast?
Noch nie.
Noch nie? Du hast noch nie Marvin Gaye gehört?
Noch nie. Also vielleicht mal in einem Fahrstuhl oder in einem Restaurant im Hintergrund, aber ich habe noch nie bewusst gesagt, ach, heute lege ich mal den Marvin Gaye auf. Vielleicht habe ich es mir irgendwo als Filmmusik. Ich glaube, bei Otto, der Film kam, kommt ein Marvin Gaye-Song vor. Aber ansonsten wüsste ich nicht, dass ich mal von mir aus gesagt habe, ich bin jetzt so in der Stimmung, vielleicht weil ich nie in der Stimmung gewesen bin, ich lege jetzt den Marvin Gaye auf. Das scheint aber bei dir anders zu sein.
Das ist anders, aber bevor ich das erzähle, würde ich vorschlagen, vielleicht hören wir jetzt wirklich mal kurz rein in den ersten Track. Was ist los? Wir hören jetzt mal kurz rein in den ersten Track Let's Get It On. Ich habe Marvin Gaye immer mal wieder gehört, aber jetzt schon ziemlich lange nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, ihn gehört zu haben, hat folgenden Hintergrund. Und zwar gab es mal einen Film. Da war ein Lied von Marvin Gaye zusammen mit Tammy Terrell, kam da häufiger mal vor, also spielte da eine Rolle. Der Film war jetzt nicht so toll, das war so ein Film mit Julia Roberts und Susan Sarandon. Ich habe den Namen des Films jetzt vergessen. Da kommt dieses Lied von Marvin Gaye und Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, vor. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war eigentlich das Einzige, was mir an diesem Film gefallen hat. Und das war der Anlass, ein Greatest Hits von Marvin Gaye und Tammy Terrell zu kaufen, wo dieses Lied drauf ist. Und seit ich diesen Film gesehen habe, besitze ich eine CD von Marvin Gaye und Tammy Terrell mit den Greatest Hits von den beiden. Und das ist so dieser typische Motown-Sound. Und ja, ziemlich kuschelige, gemütliche Musik. Und die habe ich zuletzt aufgelegt bei einer kleinen Romanze in meiner Studiobude. Und mit dieser Romanze bin ich mittlerweile verheiratet und habe 3 Kinder.
Gott, wie lang ist das Lied denn gewesen?
Und da habe ich zuletzt bewusst Marvin Gaye gehört. Und jetzt halt dank dieses Albumgenerators auch mal wieder. Und ich muss aber sagen,
kurz, darf ich kurz, du hast ja zuletzt während der Romanze bewusst Marvin Gaye gehört?
Ja, also was heißt jetzt während der Romanze? So in dieser Kennenlernphase, in dieser
Annäherungsphase.
Interessant, wie du dich rausstellst. Als man noch sich angeregt unterhalten hat und dabei Musik gehört hat, da lief dann eben auch unter anderem Marvin Gaye. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Faden verloren. Also, nochmal zu diesem Let's Get It On. Also, dieses Album habe ich jetzt in der Tat zum ersten Mal gehört. Du ja dann offensichtlich auch, wenn du Marvin Gaye noch gar nicht so bewusst gehört hast. Wie hat es dir denn gefallen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich ja in Vorbereitung auf diese erste Podcast-Episode natürlich auch über Marvin Gaye und über sein Gesamtwerk und speziell auch über dieses Album informiert. Und ich habe das Album, ich würde sagen, 5-mal durchgehört. Es ist ein relativ kurzes Album, ungefähr 31 Minuten lang. 1973 erschienen und es gab daher letztes Jahr so ein 50. Jubiläumsalbum mit, weiß ich nicht, extra Stücken. Das war mir zu lang, das zu hören. Also ich habe das Originalalbum gehört, wenn man so will. Also ich will mal so sagen, man kann es anhören. Es ist jetzt nicht so, dass man, dass da irgendein Song wäre, wo man sagt, ah, bitte weiter. Das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass, wenn man das so hört, ich habe es jetzt beim bei der Hausarbeit gehört oder beim Spazierengehen gehört, das lief so quasi im Hintergrund mehr oder weniger. Aber wenn man mal bewusst gehört hat, so ging es mir, ich konnte nicht einschätzen, in welchem Song ich mich jetzt gerade befand, denn es hörte ja. sich an, als wäre es, also es könnte ein riesiger 31 Minuten langer Song sein.
Es wabert sehr ineinander über.
Ja. Das ist einerseits ist das angenehm, das ist schön, ja, also man, aber jetzt vor dem Hintergrund der Neuroplastizität, dass das Gehirn mit neuen Eindrücken arbeiten muss, ist das vielleicht jetzt nicht so ein Album, das man auf Endlosschleife spielen soll. Vielleicht liegt es auch am Genre. Also da kenne ich mich, das ist jetzt so gar nicht meine Welt. Aber als Fazit vielleicht auf deine Frage zu antworten, ich habe schon schlimmere Musik gehört und es ist hörbar. Also es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, jetzt kenne ich den Marvin Gaye, ich kenne jetzt dieses Album. Was hat der noch für Alben gemacht? So ist es nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, hört euch nie Marvin Gaye an. Man kann das hören. Es hat mir durchaus gefallen, aber ich bin jetzt auch froh, wenn diese Episode vorbei ist. Was eventuell am Thema dieses Albums und an den Songs liegen könnte, denn diese sind ja schon recht, sagen wir mal, explizit. Findest du nicht?
Ja, es geht in erster Linie um Liebe und machen wir uns nichts vor, es geht in erster Linie um Sex. Und ich frage mich auch, ob man die Art und Weise, wie er dort so eine Angebetete eigentlich anfleht, doch bei ihm zu bleiben und endlich zur Sache zu kommen. Ob man das heute so noch machen kann, singen kann, weiß ich gar nicht. Also das ist teilweise schon sehr schmalzig einerseits, ne? Sehr so romantisch und anhimmelnd irgendwie, aber auch sehr fordernd. Und auch irgendwie, ne, also da geht's nur um Babys und um Sugar und keine Ahnung was. Weiß ich nicht, ob die Frau von heute sich noch so anbaggern lassen möchte. Bin ich mir nicht sicher.
Ja, das setzt aber voraus, dass die Angesprochene noch nicht die feste Freundin des Sängers ist. Also man hat ja schon Kosenamen dann. Und Sugar ist vielleicht, oder wenn das allgemein, ich meine, es gab diese Aufregung, ich glaube im letzten Jahr oder vor zwei Jahren, dass die Rolling Stones auf ihrer Tour nicht mehr Brown Sugar singen würden. Einer ihrer großen Hits. Wollen sie nicht mehr singen wegen, weiß ich nicht, Rassismus oder Beleidigung oder Diskriminierung. Wenn man diese Messlatte anlegt, dürfte man ja das gesamte Album von Marvin Gaye nicht mehr aufführen. Und es war damals, das kommt ja noch hinzu, es war nicht nur offensichtlich stilbildend durch Musik, aber auch durch die Songtexte, die Thematik. Es war ja auch ein kommerzieller Erfolg. Also es war ein rundum perfektes Gesamtkunstwerk, wenn man so will.
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob jetzt der Text so sehr im Vordergrund steht, ne?
Der hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, denn es waren auch sehr viele U's und A's dabei. Und es wiederholte ja, also sich so häufig.
Weil er besingt ja im Grunde genommen auch über 8 Tracks lang immer nur dasselbe. Und er wiederholt sich da eigentlich permanent. Und insofern, ja, ist das jetzt, glaube ich, vom Inhalt her sehr überschaubar, was er dort anzubieten hat. Aber es ist halt so, der Sound ist cool. Es ist so ein bisschen funky auch. Viel funkier als so der alte Marvin Gaye, wenn man so die älteren Stücke von ihm hört, zum Beispiel mit Tammy Terrell. Bei weitem nicht so funky wie dieses Stück hier. Ja, und es ist halt eher so, für die Atmosphäre ist das eine gute Platte, würde ich sagen. Wenn man gerade so in der entsprechenden Stimmung ist, ne? Ist es jetzt nichts unbedingt, um joggen zu gehen oder einen Boxkampf aufzuführen, ne? Also dafür würde das sich jetzt nicht so eignen.
Was mich verblüfft hat, ist, es gibt ja vom Rolling Stone immer die 500 besten, größten Alben aller Zeiten. Und ich habe gelesen, dass als diese Liste 2003 veröffentlicht wurde, da war Let's Get It On auf Platz 165. 2020, also nicht mal 20 Jahre später, war es in derselben Liste auf Platz 422. Es hat also fast 300 Plätze eingebüßt in diesen 20 Jahren. Und da frage ich mich, ist das vielleicht der Grund, dass man sagt, vielleicht ist es nicht mehr ganz so zeitgemäß.
Ja, es ist vielleicht auch einfach mittlerweile nach heutigem Maßstab zu dick aufgetragen. So, was er da singt und wie er es singt. Und ja, das ist halt, spricht, glaube ich, vielleicht nicht mehr so viele an heute. Aber ich würde gerne noch mal kurz auf einen Titel zu sprechen kommen, weil, also die Platte heißt Let's Get It On. Dann gibt es doch das vierte Lied, das heißt Keep Getting It On. Also man soll quasi bei der Sache bleiben, wenn man einmal dann...
Es ist eine Art Reprise, kann man sagen.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, dieses Lied gefällt mir von allen am besten. Vor allen Dingen so vom Sound her. Ist so ein bisschen flotter als die anderen Lieder. Fand ich richtig gut. Und das habe ich mir heute im Auto nochmal angehört. So als Vorbereitung auf unsere heutige Sendung. Nachdem ich dieses Album jetzt schon über mehrere Tage immer mal wieder gehört habe, dachte ich mir, dieses Lied höre ich mir jetzt nochmal im Auto an. Und da finde ich den Text ganz interessant, weil da geht es ja darum, dass er sagt, ja, man soll es am Laufen halten und jeder braucht jemanden zum Liebhaben sozusagen und macht lieber Liebe und keinen Krieg. Das sind so da die Botschaften. Und als ich das hörte und er gerade auch quasi an alle, die dieses Lied hören, appellierte, dass es doch viel wichtiger ist, jemanden zu lieben, als Kriege zu führen, bog vor mir ein Auto auf die Straße. Das hatte ganz groß in der Heckscheibe so einen Schriftzug und da stand drauf: Liebe für alle, Hass für keinen.
Wow.
Und ich hatte diesen Soundtrack gerade an, wo ich mir dachte, das ist ja Wahnsinn.
Wow.
Passte wunderbar.
Marvin Gaye hätte über diese Begebenheit einen Song geschrieben.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Aber ich hab auch gehört, dass da auch religiöse Einsprengsel drin sein sollen. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, war sein Vater war Prediger und der soll den Marvin Gaye körperlich misshandelt haben. Das ist ein Aspekt, der mit in dieses Album reinspielt. Der andere Aspekt ist wohl, dass er zur Zeit der Niederschrift des Albums an einer Schreibblockade litt und von seiner damaligen Frau wohl in Trennung lebte. Kann man das aus diesem Album raushören? Ist es vielleicht auch eher etwas Klagendes, was Leidendes? Oder siehst du da nur diesen Liebe- und Sexaspekt im Vordergrund?
Also ich habe das da nicht rausgehört. Für mich hört es sich eher vielleicht auch an, so ein bisschen wie eine Befreiung. Weil ich finde, er spricht diese Themen ja auch wirklich sehr offensiv an. Ich finde, das ist jetzt auch gar nicht so klagend, ehrlich gesagt. Also auf mich wirkt es so, als wäre da vielleicht jemand, der da Schwierigkeiten hatte, das ist so ein Befreiungsschlag. So hört es sich für mich an. Was nichts heißen muss, das kann sich für andere anders anhören.
Also könnte man sagen, es ist ein Konzeptalbum?
Naja, wenn Lieder, die sich ausschließlich um Liebe und Sex drehen, schon ein Konzept sind, ist es vielleicht ein Konzeptalbum. Ja. Die Frage ist, also was ich mich gefragt habe, wenn man dieses Album jetzt hört, hat es heute noch was zu sagen? Hat es heute noch eine Bedeutung? Spielt es irgendwie eine Rolle? Hat es eine Aussage?
Also thematisch spielt es ja, es ist eine zeitlose Thematik. Ja, sonst wären wir alle nicht hier, wenn das keine Thematik wäre. Aber die Art und Weise, wie er darüber singt, das ist vielleicht eher, das könnte heute übergriffig wirken. Könnte ich mir vorstellen, nicht, dass mich das betreffen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass in dieser hypersensiblen Gesellschaft, in der wir leben, dass da, wo alle kleinsten Mikroaggressionen ausgeblendet werden oder gepiept, also eigentlich müsste das gesamte Album von Marvin Gaye durchgepiept werden.
Ja, das kann sein. Ich glaube, ja, da fühlen sich vielleicht einige auch, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da einige Textstellen gibt, wo jetzt heute nach heutigen Maßstäben man sagen würde, oh, das ist aber ganz schön sexistisch. Ne? Könnte ich mir vorstellen, wenn dann da so, wenn dann so von der Angebeteten erwartet wird, dass sie sich so, wie soll ich sagen, dass sie quasi loslegt.
Ich erinnere da an Track 7. Ja, da steht, You Sure Love to Ball ist eine von Gays sexuell freizügigsten und umstrittensten Singles, deren Intro und Outro stöhnende Geräusche eines Mannes und einer Frau bei einem Sex enthalten. 1973. Jetzt könnte man sagen, damals war man offener als heute.
Ja, vielleicht sollten wir nochmal reinhören. Ist da gestöhnt? Ich müsste jetzt nochmal kurz reinhören.
Wir hören mal eben rein.
Oh ja. Oh ja, das ist ja wirklich sehr explizit. Das war mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, das stimmt. Könnte man heute, glaube ich, Schwierigkeiten mitbekommen. Je nachdem. Würde, glaube ich, so nicht von allen Sendern gespielt. Eigentlich schade. Ah nee, das war jetzt schon wieder so politisch. Das schneiden wir raus. Aber was ich nochmal sagen wollte. Als ich das Lied Keep Getting It On gehört habe, da habe ich mich Folgendes gefragt. Ne, da geht es ja, ne, es geht um Liebe, kein Krieg und alle sollen sich lieb haben und jeder braucht das und so weiter. Da habe ich mich gefragt, jetzt wo wir ja gerade momentan diese Demokratiediskussion haben und diese Anti-AfD-Demonstration, da habe ich mich gefragt, jemand, der so ein Lied gut findet, würde der die AfD wählen, wo es so um Liebe geht und um Mitmenschlichkeit, und hätte das vielleicht einen Einfluss, wenn man dieses Lied häufiger mal spielen würde, dass die Leute mal alle ein bisschen zur Ruhe kommen?
Nein, klare Antwort nein. Das kann nur als Übergangssedativ dienen, denke ich mal. Denn schau dir die ganzen Demonstrationen an, die auch in den 60er Jahren gegen den Vietnamkrieg veranstaltet worden sind. Da gab es auch Hymnen, Make Love Not War und so weiter und so fort. Wie viele Kriege sind seit den 60er Jahren überall auf dem Globus ausgebrochen und wie viele gibt es aktuell immer noch? Ich weiß, das klingt jetzt zynisch, aber dass man das, so wie du es formuliert hast, ist, man spielt einen Marvin Gaye und Friede, Freude, Eierkuchen bis in alle Ewigkeit.
Ja, schön wär's. Aber du hast recht, ne? Die 68er sind ja diejenigen, die heute den Krieg führen. Ja, das stimmt. Aber ich hatte mich gefragt, bei uns ist ja morgen Landratswahl.
Ja.
Und es gibt drei Kandidaten. Einen Kandidaten von der CDU, von den Grünen gibt es eine Kandidatin und dann gibt es auch einen Kandidaten von der AfD. Und da habe ich gefragt, wenn ich jetzt in der Wahlkabine leise Marvin Gaye spielen ließe,
du meinst, ob sich dann das als Kreuzchen, Wählerbeeinflussung?
Ja, ob sich dann das Kreuzchen bei AfD noch so leicht eintragen lässt, vielleicht ohne Marvin Gaye. Ah, das fände ich mal interessant. Könnte man mal so eine Studie zumachen?
Ja, so ein Laborexperiment, ne? Man hat so eine Gruppe von, aber da kommt es eventuell dann auch auf das Wahlalter an.
Ja, natürlich. Ja, und auch auf den Musikgeschmack und auch auf die Fähigkeit, das zu übersetzen, was dort gesungen wird.
Ganz genau. Ob man überhaupt körperlich noch in der Lage ist, da mitzuhalten. Vielleicht fühlt man sich ja unter Druck gesetzt, wenn man so ein Album hört.
Ja, das kann sein.
Vielleicht sagst du noch was zu Marvin Gayes unrühmlichen und vorzeitigen Lebensende. Was ist darüber bekannt?
Ja, das hat mich auch etwas schockiert, muss ich sagen. Weil ich wusste gar nicht, dass Marvin Gaye erschossen wurde. Was ja an sich schon schlimm genug ist, dass er erschossen wurde. Und zwar war das 1984, da war er knapp 45 Jahre alt.
Einen Tag vor seinem 45.
Ja, und wenn man da mal überlegt, 45 Jahre. Das heißt, heute wäre er, das war ja knapp vor 40 Jahren, das heißt, heute wäre er 85. Er könnte heute noch, hätte noch gute Chancen zu leben. Was er noch bis dahin für Musik hätte machen können, ist ja eigentlich Wahnsinn. Ne? Wie viele Alben da noch hätte kommen können. Gut, ist jetzt nicht passiert, er ist erschossen worden. Und das wirklich Dramatische ist, er ist von seinem eigenen Vater erschossen worden. Also von diesem Prediger, von dem du gerade gesprochen hast.
Weiß man, ob das ein Unfall war?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, weiß ich gar nicht, ob das jetzt final geklärt wurde. Es ist auf jeden Fall in einem Streit, ein Streit ist eskaliert und in diesem Streit hat dann der Vater diese Pistole gezückt. Und das Tragische an dem Ganzen ist auch noch, diese Waffe hat Marvin Gaye seinem Vater zu Weihnachten geschenkt.
Traurig.
Das ist wirklich tragisch.
Ja. Also es ist schon ein trauriges Weihnachtsgeschenk, muss ich sagen.
Ja, allein gut, Wobei, ne, da ticken die Amerikaner auch einfach anders als die Europäer.
Aber ich meine, jemand, der solche Musik macht, schenkt seinem Vater eine Waffe zu Weihnachten.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein Widerspruch, ne? Eigentlich so ein innerer Widerspruch.
Und einem Vater, den er gehasst hat, deswegen hat er ja auch an seinen Namen das E hinten dran gehängt, um sich von ihm zu distanzieren.
Ja, aber es gab wohl auch Diskussionen, ob er nun schwul ist oder nicht. Ich glaube, damit wollte er jetzt auch die Schreibweise von gay einfach verändern, ne? Dass er diese Diskussion auch los wird.
Also hier steht, falls man noch wissen möchte, was mit dem Vater geschehen ist, nachdem er seinen Sohn erschossen hat, hier steht, dass er sich später des freiwilligen Totschlags schuldig bekannte und eine 6-jährige Bewährungsstrafe erhielt und 5 Jahre...
Nee, ich glaube, er war im Gefängnis. Ich glaube, er war 6 Jahre im Gefängnis und hat dann noch 5 Jahre Bewährung bekommen.
Wahnsinn.
So war es, glaube ich. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was freiwilliger Totschlag ist. Wie kann ein Totschlag freiwillig sein?
Und er ist erst 1998 gestorben.
Ja. Traurige Sache. Traurige Sache. Ein Aspekt würde ich gerne noch erwähnen.
Bitte.
Das fiel mir heute erst ein, als ich dann noch einmal beim Küche aufräumen nochmal in dieses Album reingehört habe, so zur Vorbereitung. Da fiel mir ein, dass es 2 Interpreten gibt, die ein Lied über Marvin Gaye geschrieben haben. Oder also in Anlehnung an Marvin Gaye. Und in diesem Lied, das heißt auch Marvin Gaye, das Lied, das ist ein Lied von Meghan Trainor und Charlie Puth.
Aus welchem Jahr?
Ein Nachname, den ich sehr schlecht nur aussprechen kann. Oh, da müsste ich jetzt gucken. Ich kann gerade mal gucken. Charlie Puth höre ich sehr gerne. Ist eigentlich so eine moderne Fassung von Marvin Gaye fast. Und gucken wir noch gerade mal, wann ist denn das? 2016.
Ach.
Das singt er zusammen mit Meghan Trainor. Da geht es im Grunde genommen auch um Sex, ja. Und der Text ist ganz interessant, weil sie zitieren da einige seiner Lieder. Und in der ersten Zeile geht es so: Let's Marvin Gaye and get it on. Let's get it on. Das ist die Anspielung auf das Album Get It On. You got the healing that I want. The sexual healing ist ja auch ein berühmtes Lied von Marvin Gaye. Just like they say it in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Bis zum Morgengrauen, ne? Soll man halt am Ball bleiben. Und das geht so weiter. We got this king size. Ne? Sie sind da in so einem king size Bett und so weiter. Und durch dieses ganze Lied finden sich dann immer wieder diese Marvin Gaye-Zitate. Für sie ist quasi Marvin Gaye ein Synonym für Sex.
Also auch noch im Jahr 2016. Das ist hängen geblieben.
Ja, also sie sagen schon, ne, let's Marvin Gaye. Frei übersetzt mit let's have sex. Ne?
Also Marvin Gaye und Sex sind verschmolzen, sind identisch, sind Synonyme.
Ja. Und zwischendurch ist sie dann auch irgendwann screaming, mercy, mercy, please. Und ja, also das ist wirklich...
da müssen wir da jetzt noch in die Details gehen.
durchaus explizit. Aber ein schöner Song, den man sich auch vom Sound her gut anhören kann. Der läuft übrigens häufig im Radio auch.
Es ist jetzt die erste Episode dieses Podcasts und wir dürfen bei unserer Kritik und bei unseren Eindrücken, die wir so haben, natürlich nicht vergessen, dass dieses Album 1973 erschienen ist, zu einer Zeit, in der wir noch gar nicht geboren waren. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie diese Musik damals, als sie herauskam, gewirkt hat auf die ganze Gesellschaft.
Ja, ich glaube, diese Widersprüche und auch dieser leichte Sexismus, der war damals nicht sexistisch, glaube ich. Also die Leute, das war sein finanziell erfolgreichstes Album. Die Leute haben das gekauft wie blöd, ne?
Wie ist denn jetzt dein Urteil? Gibt es ein abschließendes Fazit zu diesem Album?
Also dieses Album insgesamt würde ich, haben wir eine Skala, haben wir irgendwie eine Bewertungsskala?
Nein. Ich finde es sowieso ganz schwierig, Kunst in irgendwelche Skalen einzuteilen, zu messen. Aber es ist ja heute alles muss messbar sein.
Ja, ist auch schwierig. Also sagen wir so, also ich fand auch vom Sound her ein angenehmes Album, wo man sagen muss, wir haben ja davon gesprochen, wir wollen eigentlich andere auch Hörgewohnheiten mal ausprobieren, ne? Oder unsere eigenen Hörgewohnheiten mal verlassen. Das ist uns jetzt mit dieser Auswahl nicht ganz gelungen. Weil das ist durchaus so der Sound, den ich ganz gerne höre. Und insofern war das jetzt nicht wirklich neu oder was völlig anderes. Ist aber eine alte Platte, die ich noch nie gehört habe. Ich kannte zwar Marvin Gaye und habe ihn auch immer schon gerne mal gehört. Aber jetzt habe ich mal ein paar neue Lieder gehört. Aber man muss auch so in der richtigen Stimmung sein. Es ist jetzt nichts, was ich so häufiger jetzt spielen würde. Das ist jetzt, auch für mich kein gute Laune-Album.
Vielleicht ein zweiter Vorteil neben der Tatsache, dass wir neue Musik, ein neues Album gehört haben, ist ja auch, dass wir uns darüber hinaus über Marvin Gaye und das Album informiert haben. Man hat wieder was gelernt. Man hat seinen Horizont erweitert.
Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt, dass er mal bei der US Air Force angefangen hat, als irgendwie so der unterste Handlanger, den man da sein kann. In der Hoffnung eigentlich...
Ja, aber er hatte es nicht so mit Autorität, so wie ich das verstanden habe.
Ja, er stand wohl in seinem Abschlusszeugnis so drin. Er hat sich ja als geisteskrank quasi ausmustern lassen, um die Air Force wieder verlassen zu können.
Liegt vielleicht auch an seinem Vater. Also, wenn ich ein Urteil abgeben dürfte, und ich möchte es nicht kommentieren, ich möchte Romeo und Julia zitieren.
Oh, ja, okay.
Die Süßigkeit des Honigs widert durch ihr Übermaß. Und im Geschmack erstickt sie unsere Lust.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also es war für mich ein Übermaß an Honig, an Süße.
Es ist einfach too much.
Und es hat dann, es war absolut ein bisschen, mein Empfinden, meiner Meinung nach, war es doch zu süß, also zu viel des Guten. Aber gut, andere mögen das vielleicht, für die kann es ja nicht süß genug sein, um im Bild zu bleiben. Das ist das eine. Und das andere Urteil, das möchte ich mit einer, mehr oder weniger mit einer Alliteration abschließen. Monothematisch, monotheistisch und monoton.
Ja, das stimmt. Insofern habe ich folgende Empfehlung. Nach heutigem Maßstab ist es jetzt auch ungünstig, das ganze Album so am Stück abzuspielen, insbesondere dann, wenn man eine romantische Stimmung erzeugen möchte, um da vielleicht anzubändeln oder wie auch immer. Das wäre echt too much. Nach heutigen Maßstäben, nee, Leute, macht das nicht. Das kann man nicht mehr machen. Aber das ein oder andere Lied in so einer romantischen Playlist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, mein Favorit, Track Nummer 4, Keep Getting It On, kann ich mir wunderbar auf so eine souligen Rhythm and Blues Playlist wunderbar vorstellen. Und da finde ich, ist es eigentlich auch zeitlos, immer noch modern, cooler Sound, ein bisschen funky, bin ich dabei.
Also mich hat Distant Lover eingefangen.
Distant Lover hat dich eingefangen? Da müsste ich jetzt nochmal reinhören.
Distant Lover hat mich deshalb eingefangen, weil es sich von den anderen 7 Songs doch unterscheidet. Also da konnte ich am ehesten sehen, dass es sich um einen neuen Song handelt. Ja, der ist anders.
Ach, ja, der ist anders, aber der ist super langweilig. Distant Lover. Oh, nee, das ist zum Einschlafen. Also, nee, das ist jetzt... Er ist anders, aber für mich der langweiligste Song auf diesem Album. Aber so sind die Geschmäcker verschieden. Ein Lied ist mir übrigens auch aufgefallen, da ist der Rhythmus sehr betont. Ne? Also immer am Ende des Viervierteltakts kommt da so eine andere Trommel, so ein Bumm. Und das fiel mir auf und dann habe ich dann nur noch auf diesen letzten, auf dieses letzte Viertel von diesem Viervierteltakt gehört und irgendwie hörte ich dann immer nur noch Bumm. Bumm, das habe ich komplett abgelenkt von diesem Lied und seitdem kann ich es auch nicht mehr gut hören.
Dieser Hintergrund-Chor, wenn man ihn so nennen darf, das ist so etwas so gospelartig, dass vorne jemand singt und im Hintergrund machen sie auch noch irgendwas, wie in so einer Kirche. Also insofern hat das ja schon was Religiöses, wenn man jetzt Liebe als Religion ja auch sieht oder den Gott Sex sieht, dann hat es ja durchaus was Religiöses.
Oh, aber das ist jetzt aber nicht im Sinne von weder von Marvin Gaye Jr. noch im Sinne von Marvin Gaye Senior. Weil ich, also, da kommt ja auch, ist ja auch ab und zu mal von Jesus die Rede und so. Ich glaube jetzt nicht, dass Marvin Gaye quasi so Sex als Gott sehen würde.
Nein, aber es ist durchaus, es ist ein Thema. Er betet nur die Liebe und den Sex an. Für ihn gibt es offensichtlich, jedenfalls auf diesem Album, gibt es nichts anderes. Er singt nicht einmal über seinen tollen neuen Wagen, den er sich gekauft hat, oder?
Nein,
weil er durch das andere Album schon so viel Kohle gemacht hat, dass er sich ein Haus gekauft hat. Nichts, man hört nichts von ihm. Was macht er denn eigentlich die ganze Zeit?
Das frage ich mich auch. Ich habe mich auch gefragt, warum er auf dem Cover eine rote Wollmütze trägt, habe ich auch nicht verstanden. Da gibt es wirklich so ein paar Unschlüssigkeiten.
Das Cover ist für mich, das hat nichts mit diesem Album zu tun. Und das ist auch so eine Frage. Du hast es ja schon teilweise angesprochen. Ist es noch zeitgemäß, überhaupt ein Album zu hören? Man hat ja nur noch Playlists, wo nur noch das Best-of, das persönliche Best-of abgespielt wird. Aber so ein Album an sich ist ja wahrscheinlich auch schon ein Relikt der Vergangenheit. Man hört doch nicht mal von A bis Z so ein Album durch.
Nee, habe ich auch nicht immer, ne? Und manchmal habe ich ein Album gekauft, nur wegen eines guten Songs.
Ja, ging mir genauso.
Und ich war immer zu geizig, Singles zu kaufen, weil ich mir dachte, das ist ja nur ein Lied. Ne? Fand ich mal blöd. Und eine Single hat ja meistens 9 € oder so gekostet. Und da war ich dann immer zu geizig, dachte ich, ne, da kann ich ein paar Euro drauflegen, da habe ich das ganze Album und noch, ne, und mehr Lieder. Aber ganz häufig fand ich ein Lied oder zwei Lieder gut und der Rest war einfach schrottig. Ne?
Aber man hat auch schon hin und wieder mal ein paar Entdeckungen gemacht.
Ja, auch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du meintest, es ist vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß, so ein ganzes Album zu hören. Ja, das stimmt oft, aber es gibt einige wenige Alben, die ich jetzt kenne, wo ich sagen würde, ja, da erzählt das ganze Album eine Geschichte. Und dann muss man natürlich auch alles hören.
Ist ein Konzeptalbum.
Ja, gibt es durchaus noch. Aber man muss ja natürlich auch sagen, ne, mit diesem Thema beschäftigen sich Millionen von Songs, ja. Ja, also Liebe, Romantik und Sex, das ist ja eines der Top-Themen.
Ja, Verkaufsschlager.
Ja.
Es lässt sich so einfach auch verkaufen, weil es jeder haben möchte. Deswegen sage ich ja, der Götze, der Gott Liebe, der Gott Sex, jeder will es doch haben, ist doch was Schönes. Sind doch alles Egoisten.
Das stimmt, deswegen war es ja auch kommerziell so erfolgreich.
Und mit diesen versöhnlichen Worten, die den schnöden Mammon und ein menschliches Urgefühl in Einklang bringt, endet die Episode über Marvin Gaye's Let's Get It On. Doch unsere Reise per Album durch die Galaxis geht weiter.